Die Predigt heute heißt Immanuel, Gott mit uns. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Darüber wollen wir heute mal nachdenken. Wie ist es denn, wenn wir im Alltag Prüfungen haben und Schwierigkeiten haben? Denken wir da auch, Gott ist mit uns? Was musste ein David denken, der vor den Philistern fliehen musste, der zum König auserwählt wurde, sogar eingesegnet wurde und immer noch auf der Flucht war und eines Tages sagte, Herr, ich halte es nicht mehr aus in der Wüste, und er floh zu den Philistern, wo er eigentlich nicht hätte hin sollen und noch mehr Probleme bekam. Oder was musste ein Paulus denken, der auf dem Schiff unterwegs war nach Rom und plötzlich diese Krise vor Kreta und das Schiff geht unter und alles scheint manchmal gegen einen zu sein. Was musste Martin Luther denken, als er auf dem Weg war nach Worms und als diese Todesdrohung über ihm schwebte und er wusste gar nicht, komme ich da wieder raus oder nicht? Oder was musste derjenige denken, den ich vor einiger Zeit anrief, eines Morgens, und das Telefon klingelte länger und länger und keiner ging ran und ich dachte, komisch, und plötzlich geht doch jemand ran und es ist die Stimme des Vaters. Unendlich traurig, der dann sagen musste, heute Nacht hat sich mein Sohn das Leben genommen. Er stellte sich nicht weit von hier vor den Zug und es war aus. Mitten im Leben. Vor lauter Prüfungen und Schwierigkeiten sah er nicht mehr den Weg, ob er weitergeht oder nicht. Natürlich war er ein Mann, der wahrscheinlich ohne Gott gelebt hat. Und ich sagte mir hinterher, hätte ich doch mehr mit ihm über Christus gesprochen. Über Immanuel, Gott mit uns. Jesus Christus, der einzige Erlöser auf der Welt, wirklich? Hast du schon ihn persönlich getroffen? Hast du sein Opfer am Kreuz wirklich beachtet und betrachtet? Wer ist dieser Mann, der den Himmel verließ, um seine Braut, seine Gemeinde zu heiraten? Ja, dieses Bild, Just One Galaxy Among Billions, hat mich beeindruckt, dieses Bild. Eines Tages waren wir als Familie in Florida, Cape Canaveral, und da kann man ja das Raumfahrtzentrum besuchen und natürlich haben wir das auch hier gemacht. Und dieses Bild hier, und ihr seht auf dem Bild einen kleinen Punkt und da steht, you are here, da bist du. Und das ist nur eine Galaxie unter Millionen Galaxien. Wer ist der Mann, der die Galaxien verlassen hat, um zu diesem Staubkorn zu kehren und dort die Krise, die ausgelöst wurde, zu heilen? Wie ist Christus, der himmlische Kaufmann, der den Himmel verließ und in der Menschheit eine Perle sah, die er um seines gesamten Reichtums des Universums kaufen wollte? Er verließ dieses Universum, diese ewige Schönheit des Himmels und kam auf diese sündenversunkene Erde und warf seine ganze Existenz ins Spiel. Die Bibel, das Wort Gottes, berichtet ja daraus. 66 Bücher haben wir darin, 49 im Alten Testament, 27 im Neuen. Über 1600 Jahre lang schreiben alle möglichen Menschen, Männer und Frauen, über den Erlöser, der kommen soll oder der schon gekommen ist, das Alte und das Neue Testament. Und sie schreiben darüber, was Christus einmal tun wird oder schon getan hat. Nur hier finden wir den wahren Abriss der Lebensgeschichte oder der Weltgeschichte dieser Menschheit. Was sagen denn einige Bibelschreiber über diesen Immanuel? Lasst uns mal zuerst die Bibel betrachten und dann werden wir einige Aussagen der Neuzeit betrachten über diesen Mann. Ihr kennt sicherlich dieses Bild. 2. Mose 25, 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Immanuel, Gott mit uns. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und Mose, der immer wieder Gott begegnete, verlangte eines Tages Gott und sagte, ich möchte dich sehen. Ich möchte mehr noch von dir erkennen und ich möchte Trost von dir bekommen. Und er ging auf den Berg Sinai und Gott sagte, komm. Und ich zeige dir meine Herrlichkeit. Und es heißt hier in 5. Mose 32, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Und am Ende dieses Liedes sagt es dann, denn ich will den Namen des Herrn verkündigen, gebt unserem Gott die Ehre, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treu und ohne falsch, gerecht und aufrichtig ist er. David sang in Psalm 18, 2 und 3, als er in der Wüste war und müde war von den Kämpfen und von der Flucht wegen Saul. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, sagte er in Psalm 18, 2, 3. O Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Richter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Und er barg sich oft in den Felsen der Wüsten Sinais. Oder Psalm 36, 10. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Sein Sohn Salomo sagte später über Christus, er ist der Hervorragendste, der Beste unter Zehntausenden, steht in Hohes Lied 15. Hast du ihn schon kennengelernt? Oder hast du nur von ihm gehört? Jesaja, der Name sagt schon, Jeschua, der Herr rettet, prophezeite bereits über Immanuel in Jesaja 53, 2 bis 4 und er sagte, er wuchs auf vor ihm wie ein Sprössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen vor den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man sein Angesicht verbirgt. So verachtet war er, aber wir achteten ihn nicht. Oder Jesaja 25, 4, denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht, den Armen eine Zuflucht in seiner Not, ein Schirm vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch eines Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Ja, selbst Nebukadnezar, der große König Babylons, dem alles unter seiner Hand war, sagte in Daniel 3, 28, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Messachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat, es war Christus, und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und Jahre später, als er gedemütigt 7 Jahre wie ein Tier leben musste, schrieb Nebukadnezar folgende Worte. Nun lobe und erhebe ich und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Was für eine Erkenntnis. Vielleicht werden wir diesen Mann einmal auf der neuen Erde sehen. Nebukadnezar, wer weiß. In Malachi steht, und der Weis sagte dort in Malachi 3, Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Johannes schrieb das bekannte Wort, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Petrus sagte in Johannes 6, 68, Herr, wohin sollen wir gehen? Auf die Frage, wollt ihr auch gehen? Wo sich viele abgewandt haben. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auch Paulus, der erfolgreichste Evangelist, schrieb in Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus Gewinn und das Sterben ein Gewinn. Die unzähligen Engel am Throne Gottes und die Ältesten und die lebendigen Wesen werden uns beschrieben in der Offenbarung, der Blick in den Himmel. Und was sagen sie? Würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Leben und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. All das werden am Schluss auch die sagen, die gegen ihn gekämpft haben. Gott ist gerecht. Gott ist fair. Selbst außerhalb der Bibel, die uns so wertvoll ist, gibt es eine Menge Zeugen, die Christus erkannt haben. Und die nicht im biblischen Kanon sind, sondern außerhalb. Und wir kennen sicher einige, natürlich diesen Herrn, Martin Luther, der große Reformator, der sagte, die Propheten sind die Sterne und der Mond. Aber Christus ist die Sonne. Gegen die Predigt Christi ist alles nichts. Er ist beides, die erste und die letzte Stufe an der Leiter gen Himmel. Durch ihn müssen wir anfangen, fortfahren und hindurch zum Leben kommen. Ich verstehe in der Schrift nur Christus, den Gekreuzigten. Blaise Pascal, der französische Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph, schrieb, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Leere, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus füllen kann. Jesus Christus hat die großen Dinge so einfach gesagt, dass es scheint, er habe nicht über sie nachgedacht. Und dennoch sagt er sie so deutlich, dass man wohl sieht, was er über sie dachte. Diese Klarheit ist in Verbindung mit dieser Einfachheit bewundernswert. Isaac Newton, auch bekannt, gerade in der Statik, wenn wir Gebäude berechnen, da geht man nach Newton. Englischer Physiker, Mathematiker, Astronom, Philosoph, Theologe und so weiter und so fort. Nach ihm wurde die Physik, die SI-Einheit der Kraft benannt. Ich habe im Leben, sagt er, zwei Dinge kennengelernt. Erstens, dass ich ein großer Sünder bin und zweitens, dass Jesus ein noch größerer Retter ist. Ist das nicht ein wunderbares Wort eines Wissenschaftlers, der all in die Tiefen der Wissenschaft hineingedrungen ist und das sagen konnte? Aber nicht nur Wissenschaftler haben sich so geäußert. Auch Männer und Frauen, die eigentlich so ein bisschen einen schlechten Ruf haben. Napoleon Bonaparte, der große Regent Frankreichs natürlich. Er schrieb, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister nehmen eine Ähnlichkeit wahr zwischen Christus und den Begründern von Reichen und den Göttern anderer Religionen. Diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem auch immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich. Er ist wahrhaft einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Je weiter ich mich nähere, je gründlicher ich forsche, desto schleierhafter wird mir alles. Alles bleibt erhaben, so schreibt er. Von einer Erhabenheit, die überwältigt. Seine Religion ist die Offenbarung einer Intelligenz, die ganz sicher nicht die eines Menschen ist. Ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist, sagt er hier weiter. Oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte, noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles hier ist außerordentlich. Je mehr ich das Evangelium bedenke, desto sicherer bin ich mir, dass es dort nichts gibt, das nicht jenseits des Gangs der Ereignisse und allen menschlichen Verstehens ist. Und dann schreibt er zum Schluss: Ich selbst aber sterbe vor der Zeit, und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welch ein mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt, gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Zwischen ihm und jeder andere Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Was für ein Zeugnis eines Mannes, der ja ganze Völker und Nationen unterdrückt und erobert hatte. Aber auch andere Denker, wie Mahatma Gandhi, wer kennt ihn nicht, den indischen Pazifisten und Menschenrechtler und geistiger Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Er sagte: Als erstes würde ich raten, dass die Christen alle miteinander anfangen müssen, wie Jesus zu leben. Wenn ihr im Geist eures Meisters zu uns kommen wollt, können wir euch nicht mehr widerstehen. Was für ein Wort. Wenn ihr so werdet wie Christus, könnten wir euch nicht widerstehen. Albert Einstein, der einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts wurde, bekannte: Ich bin Jude. Aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich halte es lieber mit meinem Landsmann Jesus Christus. Leiden ist mir eben wirklich lieber als Gewalt üben. Albert Einstein. Der Historiker Philipp Schaff, der verfasste dieses monumentale Werk, das es meines Wissens nur im Englischen gibt, History of the Christian Church, die Geschichte der christlichen Kirche. Er schreibt: Dieser Jesus von Nazareth besiegt ohne Geld und Waffen mehr Millionen Menschen als Alexander, Cäsar, Mohammed und Napoleon. Ohne Wissenschaft und Gelehrsamkeit warf er mehr Licht auf menschliche und göttliche Dinge als alle Philosophen und Gelehrten zusammen. Ohne als Redner ausgebildet worden zu sein, sprach er Worte des Lebens, wie sie nie zuvor oder seither gesprochen wurden, und erzielte eine Wirkung wie kein anderer Redner oder Dichter. Ohne selber eine einzige Zeile zu schreiben, setzte er mehr Federn in Bewegung und lieferte Themen für mehr Predigten, Reden, Diskussionen, Lehrwerke, Kunstwerke und Lobgesänge als das gesamte Heer großer Männer der Antike und der Moderne. Wow, was für einen Christus haben wir, was für einen lebendigen Gott, dem wir freudig nachfolgen dürfen. Das erkannte er, weil er die ganze christliche Geschichte studiert hatte und es gesehen hat. auch Leute aus der Politik, Charles oder Chuck Colson, wie man ihn nannte. Er war der Hauptberater des US-amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, der er später abdanken musste. Und er war einer der 7 Nixon-Berater, die wegen der Watergate-Affäre zu Gefängnisstrafen auch verurteilt wurden. Er schrieb Folgendes: Jesus Christus, ein Verrückter oder Gott? Selbst Atheisten geben zu, dass das Kommen Christi den Kurs der Geschichte veränderte. Die Jahre, in denen wir leben, sind zum Beispiel von seiner Geburt an berechnet, so wie heute, 2017, 2018 und so weiter. In einem weltlichen Sinne war er ein Mann ohne Macht, ohne Geld, ohne Armeen, ohne Waffen. Und doch veränderte sein Kommen auch das politische Verhältnis der Nationen. Millionen und Abermillionen von Menschen sind seinen Verheißungen und Worten gefolgt. Kein Werk der Weltliteratur kann sich mit der Heiligen Schrift messen, die das Leben Christi aufzeichnet und noch heute dieselbe Kraft hat wie vor beinahe 2000 Jahren. Großartige Kirchen, in die jahrhundertelang Arbeit und Reichtum investiert wurden, sind als seine Altäre entstanden. Konnte all dies aus dem Werk eines Verrückten hervorgehen? Kann es überhaupt das Werk eines Menschen sein? Fragte er. Kommen wir zu ein paar Deutschen. Heinrich Böll, Schriftsteller, Nobelpreisträger, schrieb: Selbst die allerschlechteste christliche Welt, sagte hier, würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und für Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erscheinen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Gustav Heinemann, Bundespräsident in Anfang der 70er Jahre, als Kind kann ich mich noch gut an ihn erinnern, schrieb: Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will: Eure Herren vergehen, aber unser Herr kommt. Was für ein Wort, was für ein Wort. Selbst liberale Kritiker, die ungläubig sind, so wie dieser Humanist Channing, schreibt: Die Weisen und die Helden der Geschichte weichen von uns und die Geschichte kürzt den Bericht ihrer Taten auf eine immer schmaler werdende Seite. Aber die Zeit hat keine Macht über den Namen und die Taten und die Worte Jesu Christi. Im Gegenteil, da wird es fast immer größer, immer besser. Frank Matt schrieb dazu: Welche Überraschungen wir auch in Zukunft noch erleben mögen, über Jesus wird nie jemand hinauskommen. Das sind ungläubige Schriftsteller, die darüber schreiben. Und natürlich Ellen Goldwhite, die Botschafterin Gottes, die Gott berufen hat, damit sie in dieser Zeit den Menschen Hilfe und Orientierung gibt, schrieb: Satan hatte Christus im Himmel wegen seiner Stellung vor Gott gehasst. Dieser Hass steigerte sich, als er entthront wurde. Er hasste den, der es auf sich nahm, ein Geschlecht von Sündern zu erlösen. Dennoch sandte Gott seinen Sohn in dieser Welt, über die Satan zu herrschen, begehrte. Er sandte ihn als ein hilfloses, aller menschlichen Schwachheit unterworfenes Kindlein. Er erlaubte ihm, sich zusammen mit jeder Menschenseele den Gefahren des Lebens auszusetzen und wie jedes andere Menschenkind auch den Lebenskampf zu führen, mit dem Wagnis zu versagen und auf ewig verloren zu gehen. Jesus wurde unser Bruder,
Ein Mensch.
Ein menschlicher Vater ist herzlich besorgt um seinen Sohn. Und ich habe 3 Söhne, ich weiß, wie das ist, wenn du den kleinen Sohn siehst und denkst, ah, was passiert in 20, 30 Jahren mit ihm? Und du siehst die Gefahren. Wenn er seinem Kind ins Auge schaut, so erzittert er bei dem Gedanken an die Gefahren, die das Leben mit sich bringt. Er möchte seinen Liebling vor der Gewalt Satans bewahren und Anfechtungen und Kampf von ihm fernhalten. Gott aber sandte seinen eingeborenen Sohn in einen viel heißeren Kampf und in bedeutend größere Gefahren, damit unseren Kleinen der Pfad zum Leben gesichert würde. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere, für meine Sünden. Darüber wundere dich, o Himmel, und staune, o Erde. Als aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Als die Weltenuhr dieser Stunde, die verheißen wurde, anzeigte, wurde Jesus in Bethlehem geboren, so wie vorausgesagt. Als Jesus vor über 2000 Jahren auf diese Erde kam, nahm die Menschheit und besonders sein Volk, die Juden, davon kaum Notiz, obwohl sogar der Zeitpunkt verheißen war. Da heißt es, mit Erstaunen nahmen jetzt die Boten des Himmels die Gleichgültigkeit des Volkes wahr, das Gott berufen hatte, der Welt das Licht der heiligen Wahrheit mitzuteilen. Das jüdische Volk war bewahrt worden, um zu bezeugen, dass Christus den Samen Abrahams und dem Hause Davids entstammen sollte. Dennoch wusste es nicht die Ankunft des Heilandes, dass es jetzt schon unmittelbar bevorstand. Selbst im Tempel, wo die Morgen- und die Abendopfer täglich auf dem Lamm Gottes hinwiesen, traf man keine Vorbereitungen, ihn zu empfangen, denn auch die Priester und die Lehre des Volkes wussten nichts davon, dass nunmehr das größte und wichtigste Ereignis aller Zeiten eintreten sollte. Keine Ahnung. Und sie studieren die ganze Zeit die Bibel, das Alte Testament damals. Gedankenlos leierten sie ihre Gebete herunter und genügten den förmlichen Vorschriften des Gottesdienstes, um den Menschen zu gefallen. In ihrem Streben nach Reichtum und weltlicher Ehre waren sie jedoch nicht auf die Offenbarung des Messias vorbereitet. Diese Gleichgültigkeit durchdrang das ganze jüdische Land und heute das ganze christliche Land. Eigennutz und Weltsucht machten die Herzen unempfänglich für die Freude, die den Himmel bewegte. Wenige nur sehnten sich danach, den Unsichtbaren zu schauen. Und nur diesen wenigen offenbarte sich der Himmel. Die Geburt Jesu in einem Stall war ja schließlich nicht das, was sie erwartet haben, nicht wahr? Es sollte ein starker, großer Erlöser kommen, der sie errettet. Aber wie einfach und wie anders kam er. Unauffällig fast betrat er die Erde, in Armut geboren, in keinen Schulen der damaligen Theologen erzogen, eroberte Christus durch Liebe, Demut, Sanftmut und seinem Wesen die von Satan geraubte Welt. Warum kam er nicht in Glanz und Gloria, so wie wir es heute machen würden, so ein Trump, so richtig in Glanz und Gloria? Es heißt hier, er vermied allen äußeren Glanz und Aufwand. Denn er wusste, dass weder Reichtum noch weltliche Ehre noch Ansehen bei den Menschen eine Seele vom Tode erretten können. Jesus wollte keine Anhänger, die ihm um des irdischen Willens nachfolgten. Nur die Größe der göttlichen Wahrheit sollte die Menschenherzen zu ihm führen. Von dem Wesen des Heilandes war von den Propheten lange zuvor geweissagt worden. und auf das Zeugnis des Wortes Gottes hin sollten die Menschen Jesus als Messias annehmen. Der Herr Jesus möchte nicht, dass wir auf Äußerlichkeiten schauen. Er möchte, dass wir Christi Charakter sehen und seine Art und sein Wesen, das soll uns begeistern. Johannes 1, 11 bis 14, da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das Volk, so heißt es im Leben Jesu, Seite 27, das Volk, das Gott erwählt hatte, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, war sogar zu Beauftragten Satans geworden. Sie erfüllten die Aufgabe, die Satan ihnen zugedacht hatte, indem sie Mittel und Wege fanden, das Wesen Gottes falsch darzustellen und die Welt veranlassten, ihn als Tyrannen zu betrachten. Sogar die Priester, die ihren Dienst im Tempel versahen, hatten die Bedeutung der gottesdienstlichen Handlungen aus den Augen verloren. Sie hatten längst aufgehört, hinter deren Symbolcharakter den eigentlichen Sinn zu sehen. Im Ablauf des Opferdienstes waren sie zu Akteuren in einem Schaustück geworden. Akteuren in einem Schaustück. Die Ordnungen, die Gott selbst eingesetzt hatte, wurden zu einem Mittel, die Sinne betören und die Herzen verhärten. Auf diesem Wege konnte Gott nichts mehr für die Menschheit tun. Dieses ganze System musste beseitigt werden. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen, nicht wahr? So waren ja da die Gedanken damals. Sind heute die Priester und die Prediger in der Christenheit, in den Kirchen, genauso Akteure eines Schauspiels geworden? Das heißt, sie spielen Kirche, ohne dass die wahre Bedeutung Jesu Christi und der Gebete und der Lieder uns bewusst wird? Die meisten Menschen auf diesem Planeten sind ja irgendwie gläubig, nicht wahr? Egal ob christlich oder anders. Oder sogar die Atheisten glauben ja auch, nur sie glauben eben anders. Aber die Christenheit, sind die Christen heute vorbereitet, so wie vor 2000 Jahren auf Jesu erstes Kommen? Die Juden, sind sie heute vorbereitet auf das zweite Kommen Jesu? Auf die baldige Wiederkunft, die wir als siebenten Tags Adventisten seit 1844 predigen? Bist du, lieber Christ, lieber Freund, vorbereitet auf die Zeit, wenn heute dein Leben beendet werden sollte? Letztens gab es eine Sendung, die hieß 37 Grad im Fernsehen. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat, über Rechtsmediziner. Und es wurde ein Bericht gegeben über Rechtsmediziner, die täglich tote Menschen untersuchen müssen, weil sie einfach angeliefert werden. Kam der Elektriker, der vom Gerüst gefallen ist durch einen Stromschlag und so unglücklich gefallen ist, dass er starb. Dann kam der ältere Mann, der plötzlich auf seiner Parkbank saß und umgekippt ist und gestorben ist. Dann kam die eine Frau, die im Hotelzimmer vergewaltigt und umgebracht wurde. Und so weiter. Schrecklich. 5 bis 6 Leute kamen. Unterlagen sie nun. Und im Interview mit ihm fragte der Interviewer, und was lernen Sie oder was machen Sie aus diesen Dingen? Oder wie gehen Sie damit um? Und er sagte, der Gerichtsmediziner, 24 Stunden vor dieser Zeit wussten alle Leute, die hier liegen, nicht, dass sie bei uns landen werden. Kein einziger hätte das jemals gedacht. Und ihr Leben ist abgeschlossen. Und ich dachte bei mir, wie recht hatte er. Wir alle können morgen nicht mehr leben. Aber können wir so töricht sein, dass wir diesen Herrn und Jesus Christus dann nicht ganz unser Herz geben? Und dass wir auf Dinge vertrauen, auf die wir nicht vertrauen dürften, weil sie nie sicher sind, außer Jesus Christus alleine? Ellen Goldwhite schreibt Folgendes. Wir leben in dem ernstesten Abschnitt der Geschichte dieser Welt. Das Schicksal der auf der Erde geschäftig dahintreibenden Menschenmassen steht im Begriff, entschieden zu werden. Unser eigenes zukünftiges Wohl und auch das Heil anderer Seelen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Wir bedürfen der Leitung des Geistes der Wahrheit. Denn wir leben heute in der Sichtungszeit. Alle möglichen falschen Doktrinen schwirren herum. In der Christenheit, in der Gesellschaft, ja selbst in der Adventgemeinde versuchen sie einen Fuß zu bekommen. Es geht heute nicht, ob jemand konservativ denkt oder ob jemand liberal denkt. Beide können verloren gehen. Es geht darum, ob jemand Christus kennt und mit ihm lebt. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Mich hat eine Geschichte bewegt aus Washington, D.C. 2007 war sie schon. Und da hat man einen Versuch gemacht. Dieser Mann spielt 6 Musikstücke von Bach in einer Metrostation. Während der 45 Minuten gingen ca. 2000 Menschen vorbei, die meisten auf dem Weg zur Arbeit. Und so war der Verlauf. Nach 3 Minuten stoppte kurz ein Mann mittleren Alters und realisierte, dass ein Musiker hier aufspielte, um dann gleich weiter zu eilen. Nach 4 Minuten, der Violinspieler erhielt den ersten Dollar. Eine Frau warf ihn in den Hut und ging ohne zu stoppen weiter. Nach 6 Minuten, ein junger Mann lehnt sich kurz an die Wand, hört kurz zu, schaut auf die Uhr und läuft dann weiter. Nach 10 Minuten, ein 3-jähriger Junge stoppt an der Hand seiner vorwärts drängenden Mutter. Wiederholt stoppte das Kind, doch die Mutter zog streng weiter. Dieses Stop und Go wiederholte sich einige Male. Nach 45 Minuten, nur 6 Menschen blieben kurz stehen. Ungefähr 20 Leute gaben etwas Geld, ohne anzuhalten. Es wurden insgesamt 32 Dollar gegeben. Nach einer Stunde hörte er auf zu spielen und Stille kehrte wieder zurück in die Metrostation. Niemand hatte ihn erkannt, noch applaudiert. Niemand hatte ihn erkannt, den weltberühmten Violisten Joshua Bell. Einer der größten Musikanten der Welt. Er spielte die kompliziertesten Stücke, die je geschrieben wurden. Seine Violine alleine war 3,5 Millionen Dollar wert. 2 Tage später trat er in einem ausverkauften Konzert auf. Eintritt für jeden Besucher im Schnitt 100 Dollar, um die gleichen Stücke dort zu spielen wie da. Eine wahre Geschichte, heißt es hier in dem Bericht, um Joshua Bell, der inkognito in einer Metrostation spielte, als Test und soziales Experiment durch die Washington Post organisiert, um die Menschen auf ihre Aufnahmefähigkeit, Prioritäten und Geschmack zu testen. Und das Experiment warf verschiedene Fragen auf. Können wir in einer öffentlichen Umgebung zu einer unpassenden Stunde Schönheit überhaupt wahrnehmen? Falls ja, würden wir stoppen und es genießen? Erkennen wir Talent in einem unerwarteten Kontext? Eine Folgerung aus diesem Experiment: Wenn wir uns keine Zeit nehmen, um einen der besten Musiker der Welt auf einem der teuersten Instrumente und mit schönsten Musikstücken der Welt zuzuhören, wie viele andere Dinge verpassen wir denn noch in unserem Leben, wenn wir so durchrasen? Gehst du vielleicht heute oder morgen an Christus vorbei, weil du keine Zeit hast, weil du schnell deine Termine nachjagen musst? Ich weiß, wie es ist, mir geht es genauso. Wir sind in einem wahnsinnigen Kreislauf eingebettet auf dieser Welt. Und es bedarf eines Ringens und eines Kämpfens, die Zeit mit Christus herauszustehlen. Du musst drum ringen und kämpfen, damit du die Zeit bekommst. Sonst wirst du fortgerissen von der Masse. Und dann haben wir, wie viele Menschen heute, eine Orientierungslosigkeit, dass man nicht mehr weiß, was ist recht und was ist falsch. Lukas spricht darüber, Lukas 12, 35 und 36. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid menschengleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm auftun. Darum, Vers 40, seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das predigte der Herr Jesus, als die Menschenmenge da war. Und Petrus fragt im Vers 41 dann, Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder für die anderen, für uns alle? Für wen sagst du es denn eigentlich? Ja, für uns alle. Doch wenn des Menschensohn kommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Fragte Jesus einmal im Lukas 18,8. Es gibt einen interessanten Text, den bitte ich euch mit mir aufzuschlagen, in Hesekiel 33. Hesekiel Kapitel 33 und dort die Verse 30 bis 32. Hesekiel, der Prophet Gottes, bekommt von Gott Folgendes gesagt. Und du Menschensohn, ab Vers 30, die Kinder deines Volkes unterreden sich deinetwegen an den Wänden und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, jeder zu seinem Bruder, komm doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk eben zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Ist das nicht tragisch? Viele haben auf dieser Welt von Jesus Christus gehört. Ja, vielleicht haben sie sogar mitgesungen im Gottesdienst. Vielleicht haben sie den richtigen Gottesdienstfeiertag gehalten, den Sabbat. Aber sie haben nie ihr persönliches Leben wirklich Gott unterstellt und gesagt, der Herr regiert in meinem Leben und nicht ich allein. Was ist, wenn dann die Menschen, die das wussten, sagen müssen, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende, aber wir sind nicht gerettet. Noch sind wir im Sommer der Freiheit, im Sommer der Religionsfreiheit. Noch ist kein Druck auf Menschen, die biblisch leben wollen. Es ist schon Druck da, aber noch nicht so da, dass wir uns nicht heute frei entscheiden können. Was ist, wenn der Herbst und der Winter kommt und die Stürme über uns hinwegfegen werden? Welcher Baum wird dann stehen bleiben? Johannes der Täufer rief aus, als er Christus kommen sah, dieser war es. Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist von mir gewesen, denn er war früher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade, sagt er. Und was passiert dann mit den Menschen, wenn er Christus wirklich trifft? Und ich meine, nicht nur physisch trifft, sondern auch psychisch, geistlich, wenn Christus ihn trifft. Dann sagte Johannes dieses wunderbare Wort, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Jesus muss immer mehr Gestalt gewinnen, immer mehr unser Freund werden, täglicher Begleiter und Erlöser, sodass wir nicht wie der Juniorchef, wie ich am Anfang erzählte, verzweifelt nicht mehr den Ausweg sieht und sein Leben nimmt. Viele von uns haben Prüfungen, keine Frage. Viele von uns haben es auch nicht einfach. Auch keine Frage. Trotzdem ist Gott mit uns. Wenn du mit Gott bist, wenn du an ihm festhältst, ist er immer mit dir. Auch wenn du vielleicht gerade im Nebel herumstocherst und nicht weißt, wie es weitergeht. Christus ist dein einziger Helfer, den es gibt, der dich retten kann. Suche nicht woanders. Ja, welche drei großen Geheimnisse gibt es denn im Christentum? Gott wurde Mensch, er offenbarte sich durch Jesus Christus am Kreuz. Das heißt doch, die Engel gelüsteten das zu schauen, was da kommt. Als Jesus Gott selbst am Kreuz hing, erkannte das gesamte Universum, Gott ist Liebe. Kann ich mehr geben als mein Leben? Kann ich noch niedriger gehen, liebe Menschen, sagte Jesus Christus im Endeffekt. Der ewige Herr des Universums, ja ewiger Gott selbst, wurde eine wie ich. Er wurde unser Bruder, er wurde ein Mensch wie du und ich. Das nächste Geheimnis ist Christus in mir, eine neue Kreatur. Die Kombination des Menschlichen mit dem Göttlichen ist das Geheimnis. Zwei Naturen, die fleischliche und die geistliche. Und die Vereinigung des Menschlichen mit dem Göttlichen, das ist das Fantastische und das Unglaubliche, was nur in der Christenheit möglich ist. Eine neue Schöpfung heißt es da oft. Das Geheimnis unter den Heiden, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deswegen sagte Napoleon, wir haben durch Gewalt alle möglichen Nationen erobert. Nur er, Jesus Christus, durch Liebe und durch sein Leben. Und wir kommen dem nicht gleich. Wir haben keine Chance. Das ist der wahre Erlöser. Das ist der Herr des Himmels. Christus im Menschen. Und das Göttliche und Menschliche vereinigt sich im Wort Gottes. Und wir müssen das wertschätzen, Geschwister. Wir müssen es wertschätzen. Der Satan wird uns treiben vom Internet zum Fernsehen, zum Radio, zum was weiß ich wohin, zur nächsten Baustelle, zum nächsten Termin. Aber wenn das fehlt, dann fehlt etwas Essentielles in unserem Leben und wir werden nicht gestärkt werden, sondern wir werden überwunden werden durch Satan. Betet und wacht, sagte der Herr Jesus auf Golgatha. Betet und wacht. Immanuel, Gott mit uns. Gott hat diesen Planeten, diesen Punkt, den ich euch vorhin zeigte, nicht aufgegeben. Im Gegenteil. Dieser Planet wird einmal das Zentrum des Universums werden. Und ja, der Herr Jesus ist unser Bruder geworden. Und er bleibt unser Bruder. Ein wunderbares Zitat. Es heißt hier, im Leben Jesu, Seite 25, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Wir kennen alle diesen Text. Er gab ihn nicht nur, damit er uns unsere Sünden für uns trug und für uns als Opfer sterben sollte. Er schenkte ihn dem gefallenen Menschen Geschlecht, um uns seiner unwandelbaren Friedensgesinnung zu versichern, ließ Gott seinen eingeborenen Sohn Mensch werden, damit er für immer Mensch bliebe. Puh. Könnt ihr euch das vorstellen? In der Galaxien dieser Welt, wo viele wunderbare Geschöpfe sind und wir die untreuen Geschöpfe und er wird einer von uns und liebt uns und er rettet uns und macht uns sogar zur Ehre, dass wir, er hat sich nicht geschämt, dass wir seine Brüder heißen dürfen, heißt es in einer anderen Stelle. Unglaublich. Je größer die Kenntnis, desto größer die Verantwortung. Die bloße Kenntnis der Bibel nützt uns ja nichts. Die Wahrheit wird sogar eines Tages gegen uns sprechen, wenn wir nur Hörer und nicht Täter des Wortes sind. Lieber Freund, lieber Gast, liebe Schwester, lieber Bruder, geh nicht vorbei an Jesus Christus an keinem Tag. Es darf keinen Tag geben, wo du ohne Jesus den Tag beginnst und ohne Jesus den Tag begehst und beendest. Denn du weißt nie, ob du in der Kühlhalle landen wirst an diesem Tag. Trotzdem können wir sagen, Immanuel, Jesus mit uns. Gott mit uns. Heiliger Geist mit uns. Unsere Generation hat die kumulierte Kenntnis von 6000 Jahren. Wir können alles hier nachlesen. Wir haben heute eine wahnsinnige Möglichkeit, die Kenntnis zu erweitern. Wollen wir nicht als siebenten Tags Adventisten diesen Jesus jetzt verkündigen, einer untergehenden Welt, die nicht weiß, dass es einen Gott gibt, der unser Bruder wurde, der unser Erlöser wurde? Können wir nicht darüber reden im Alltag mit den Menschen, die wir treffen, Geschäftspartnern, Geschäftsleuten, Handwerkern oder wo wir auch immer sind? Wie oft sehe ich Handwerker bei der Pause Bildzeitung lesen? Manchmal ergreift es mich und dann setze ich mich zu ihnen und spreche über andere Bilder, aber nicht über die Bildzeitung. Ich sage, wollt ihr wirklich daraus leben? Gibt es? Es gibt auch anderes. Da ist wirkliches Leben. Und so kommen wir manchmal ins Gespräch und schon manchmal habe ich meinen nächsten Termin verpasst. Aber es war es mir wert. Die Menschen wissen nicht um Christus. Und sie müssen es hören von dir und von mir. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte? Ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, was sagt es in Römer 8,31? Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Oder verpasste Prüfung? Oder Arbeitslosigkeit? Oder Krankheit? Oder Scheidung? Oder andere Krisen, die wir heute erleben können? Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gewaltiges, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Immanuel, Gott mit uns, Gott in uns, Gott für uns. Amen.